was kann ich denn selber tun? Was kann ich selber beitragen? Denn das ist ein ganz großes Bedürfnis der Patientin, ja, selbstwirksam zu sein und eben sich nicht ihrem Schicksal zu überlassen, sondern eben selbst aktiv zu werden. Das macht Pink.
Willkommen beim Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Ein digitaler Coach für die Hosentasche, Pro-Bono-Webinare und ein Online-Kongress mit Oka Gundel. Professorin Pia Wülfing setzt das Digitale zum größtmöglichen Nutzen von Brustkrebspatientinnen ein. Wir haben mit Frau Wülfing über PINK, aktiv gegen Brustkrebs, gesprochen. Mein Name ist Julia Haug. Viel Spaß beim Zuhören.
Guten Morgen, Frau Professorin Wülfing.
Guten Morgen.
Sie sind Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und Sie sind erfolgreiche Start-up-Gründerin der Online-Plattform PINK aktiv gegen Brustkrebs. Mhm. Die Jury des Lofert-Preises hat PINK im Mai lobend erwähnt und Sie sind als Woman of the Year nominiert worden. Dazu erst einmal herzlichen Glückwunsch.
Na, vielen Dank.
Ohne Sie wäre ich lost, schreibt eine Nutzerin auf der Instagram-Plattform von PINK über Sie. Ich habe den Eindruck, dass viele Frauen, die Ihr Angebot nutzen, dem zustimmen würden. Und damit komme ich zur ersten Frage. Welche Unterstützung, welche Hilfe genau bietet PINK konkret für die Erkrankten an Brustkrebs und wie profitieren Sie von PINK?
Ja, ich glaube, wir bedienen, wenn man jetzt so Neudeutsch spricht, am ehesten eben diesen Need der Patientin nach Aufklärung, nach fachkompetenten Informationen, die aber unabhängig sind von irgendwelchen Interessen. Wir adressieren ja den Zeitmangel, der einfach im Gesundheitssystem ein Riesenthema geworden ist in Zeiten der Ökonomisierung der Medizin, in Zeiten von Fachkräftemangel. Ist es einfach noch schwieriger geworden, den Patienten in einer potenziell lebensbedrohlichen Situation oder mit einer so schwerwiegenden Erkrankung wirklich gerecht zu werden. Und da ist die Digitalisierung einfach ein gutes Vehikel. Und mit PINK haben wir einfach verschiedenste Möglichkeiten geschaffen, digital zu unterstützen. Das ist einmal natürlich die Website mit all ihren Angeboten in Textform, in Podcastform, in Videoform. Dann haben wir auf allen Podcast-Plattformen ja auch die Patient Journey der Patientin in Form von verschiedenen Folgen abgebildet. Da ist auch immer das Feedback der Patienten, dass sie das ganz großartig finden und sehr beruhigend und mutmachend empfinden. Und dann haben wir alle zwei Wochen ein Webinar-Angebot abends, frag doch mal PINK, beziehungsweise im Wechsel den PINK Talk zu einerseits streng medizinischen Themen und dann im Wechsel zu eher emotionaleren Themen, die aber eben auch Brustkrebspatientinnen betreffen, also eher psychologischere Aspekte vielleicht. Und einmal im Jahr gibt es den PINK-Kongress und dann haben wir noch zwei weitere digitale Produkte entwickelt, den psycho-onkologischen Online-Kurs PINK Leben, der im Moment im Rahmen einer Studie auch erprobt wird. Und das, was jetzt eben auch in der Versorgungsrealität schon angekommen ist, ist unsere DIGA, unsere digitale Gesundheitsanwendung und App PINK Coach, die quasi, ja, wie der Name schon sagt, so ein digitaler Begleiter in der Hosentasche für die Patientinnen sein soll und sie ganz konkret mit Tageszielen, mit personalisierten Tageszielen anleiten soll, sich mehr zu bewegen, gesund zu ernähren, achtsam zu sein, mit ihren Nebenwirkungen gut klarzukommen und ihnen so die Last abnimmt, selbst jeden Tag entscheiden zu müssen, was kann ich denn selber tun? Was kann ich selber beitragen? Denn das ist ein ganz großes Bedürfnis der Patientin, ja, selbstwirksam zu sein und eben sich nicht ihrem Schicksal zu überlassen, sondern eben selbst aktiv zu werden. Das macht PINK.
Wow, das heißt, Sie nutzen alle Möglichkeiten des Digitalen perfekt aus. Der Erfolg gibt Ihnen recht.
Ja.
Nochmal kurz zu den Anfängen zurück. Wie sind Sie auf die Idee von PINK gekommen? Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein bisschen ein Corona-Produkt.
Ja, da haben Sie recht. Also die Idee ist vielleicht kein Corona-Produkt, sondern die Patientinnen haben eigentlich in den letzten 10 Jahren zunehmend immer sowas auch erfragt und haben sich eigentlich ein bisschen auch darüber beklagt, dass es keine solche unabhängige Plattform gibt, wo sie diese Informationen finden können. Es gibt natürlich ja jede Menge Fachgesellschaften, die auch sachlich korrekte Informationen zur Verfügung stellen, aber die sind dann oft nicht so aufbereitet, dass die Patientinnen sich da gerne aufhalten oder es auch verstehen. Und gerade auch diese 1:1 Anleitung, also dieses personalisierte, individualisierte, das fehlt da natürlich auch komplett. Das heißt, dieses Bedürfnis, das ist immer wieder in der Sprechstunde ganz klar adressiert worden. Die haben immer gesagt, Sie können so gut erklären, Frau Professor Wülfing, können Sie nicht mal sowas machen? Dann habe ich immer gesagt, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das. Aus dem Klinikwahnsinn heraus wäre das ja niemals umsetzbar gewesen. Und dann kam Corona und ich bin tatsächlich selber als Risikopatientin definiert gewesen und von einem Tag auf den anderen in den unbezahlten Urlaub geschickt worden und hatte dann auf einmal Zeit. Und nach 2 Wochen Homeschooling und Gardening mit meinen Kindern dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt setze ich das um. Und dann ist das Schritt für Schritt ganz hands-on, ohne ja, dass ich die entsprechende, also ich habe natürlich die medizinisch-fachliche Expertise, aber ja auf gar keinen Fall die technische und unternehmerische Expertise eigentlich gehabt. Und daraus ist eben das große Projekt jetzt Schritt für Schritt entstanden. Beginnend mit dem Podcast, dann mit der Website, dann mit der App, dann mit dem Psycho-Onkologie-Kurs, den entsprechenden Aktivitäten drumherum.
Sie haben gerade ja schon die App Pink Coach auch angesprochen, wo Sie die Informationen und quasi einen digitalen Begleiter für die Hosentasche mit geschaffen haben. Wie überzeugen Sie denn Ihre Kollegen und Kolleginnen davon, diese App zu verschreiben? Es ist ja inzwischen auch eine digitale Gesundheitsanwendung, das heißt gesetzlich Versicherte bekommen die gezahlt?
Ja, also bei den DIGAs ist es ja gar nicht so, dass wir eine Verordnung brauchen für die Patientin. Wir kommunizieren das zwar durchaus so, um einfach auch aufzuklären, dass es das gibt. Also streng genommen ist das vom Gesetz her, vom digitalen Versorgungsgesetz, das der Herr Spahn noch auf den Weg gebracht hat, ja so gedacht, dass die Patientin sich auch, wenn die Diagnose nachgewiesen ist, und das ist bei Brustkrebs ja sehr, sehr unstrittig, dass sie sich direkt den Freischaltcode bei der Krankenkasse auch besorgen können. Das heißt, die benötigen gar nicht unbedingt ein Rezept. Aber ich finde jetzt in dieser Situation, wo die Patienten ja komplett angebunden sind in einem Brustzentrum und in einem klar definierten Behandlungs- und Betreuungsweg, macht es ja Sinn, die Kollegen da auch mit an Bord zu holen. Und die waren am Anfang durchaus zurückhaltend bis skeptisch, hatten vor allem die Sorge, dass es ihnen mehr Arbeit machen könnte. Und inzwischen kriegen wir aber eigentlich ausschließlich die Rückmeldung, dass es sehr hilfreich ist und dass sie das unterstützen. Wir sind sicherlich im Vergleich zu anderen DIGA-Entwicklern sehr zufrieden und können uns überhaupt nicht beklagen, aber da ist noch Aufklärungsarbeit zu leisten.
Wenn ich es richtig verstehe, es kann es ja auch wirklich dazu dienen, die ärztliche Kommunikation einfach zu erleichtern mit den Patientinnen und dadurch ist es eine Win-Win-Situation. Nicht nur für die Patientin, sondern eben auch für die behandelnden Ärzte.
Ja, absolut. Also man muss ja sagen, kein Mensch hat Zeit, in so einem normalen Praxis- und Klinikalltag das zu erzählen, was in dieser App alles an Inhalten drin ist. Und ehrlich gesagt, kein Mensch, egal wie qualifiziert, hat auch die Ahnung. In diesen Bereichen, das sind ja jetzt keine Chemotherapieentscheidungen oder Antihormontherapieentscheidungen oder operativen Aufklärungen, sondern es geht ja um andere Bereiche, Sportwissenschaften, Ernährungswissenschaften. Das sind Fragen, wo ganz oft die Patientinnen sich viel mehr eingelesen haben, aber es dann nicht richtig bewerten konnten und man aber im Medizinstudium sicherlich nichts darüber gelernt hat. Und das sind auch nicht die Bereiche, wo man sich in der Regel in der Detailtiefe fortbildet. Also das heißt, es ist eine komplette Entlastung und die Patientinnen fragen aber diese Fragen. Die fragen mindestens genauso viel hierzu wie zu Medikamenten und zu operativen Dingen. Insofern würde ich es als komplette Hilfestellung empfinden.
Dadurch erhöht es eben vor allen Dingen ja auch die Selbstwirksamkeit und die Gesundheitskompetenz der Patientinnen.
Ne? Richtig.
Darum. Einmal noch ganz kurz zu der App gefragt, aus Sicht der Patientin, was unterscheidet sie von anderen Apps, die es ja inzwischen auch schon gibt und was kann sie nicht?
Wenn wir uns auf Brustkrebspatienten jetzt beziehen, dann gibt es eigentlich ja nur 2 DIGAs, also 2 wirklich vom BfArM, also vom Bundesinstitut für Medizinprodukte und Arzneimittel zugelassene und geprüfte Anwendungen und da sind wir die einzige App. Es gibt noch einen interaktiven Kurs, Optimoon kann man ja hier durchaus auch nennen und das ist also die 2. Brustkrebs-DIGA und mehr Konkurrenz, wenn Sie so wollen, gibt es überhaupt gar nicht, sodass das ein relativ überschaubares Feld ist und wir unterscheiden uns alleine dadurch, dass wir so eine App sind mit Tageszielen und die andere DIGA eben eher so ein über einige Wochen laufender interaktiver Kurs, den man am Rechner oder am Tablet durchführt. ist und weniger eben dieses Coach-Prinzip in der Hosentasche. Also das sind einfach auch sehr unterschiedliche Ansätze und Produkte. Auch wenn wir alle natürlich am Ende dasselbe Ziel verfolgen, dass es den Patientinnen besser geht. Und alles andere, was man so im App Store und im Google Play Store findet, was ich erstaunlich noch wenig finde. Ich hätte vor 3 Jahren gedacht, das müsste eigentlich explodieren. Das ist auch nicht passiert. Ja. Die sind nun alle nicht geprüft, muss man sagen. Das sind alles Anwendungen, wo niemand auf Datenschutz und Datensicherheit geguckt hat, wo man nicht weiß, wo die Daten bleiben, wo das Impressum manchmal noch nicht mal richtig klar ist, keine Ansprechpartner da sind, kein Support vorgehalten wird, niemand geschaut hat, wie fachkompetent und wie qualitativ die medizinischen Inhalte sind, ob das leitliniengerecht ist. Also da gibt es keine Studien, dass sie wirklich einen Mehrwert machen. Da weiß man nicht, wie qualitativ hochwertig die Inhalte auch sind, ob das der Leitlinie entspricht oder hausgemachte Empfehlungen sind. Da weiß man vor allem auch nicht, wo die Daten landen. Also Datenschutz und Datensicherheit sind bei solchen medizinischen Themen natürlich ein Riesenthema. Eine App zu bauen ist wahnsinnig teuer. Das heißt, irgendein Geschäftsmodell muss dahinter stecken. Und wenn das nicht über eine DiGA finanziert wird, dann kann es eigentlich nur Datenverkauf oder Datenhandel oder Werbung oder irgendein anderes Interesse sein. Da muss man also, wenn man Patientinnen eine App empfiehlt oder sie beraten soll, sehr gut gucken. Was ist denn, was steht im Impressum? Wer steckt dahinter? Was ist das? Die Apps, die nicht DiGA sind, die haben einen riesengroßen Vorteil, weil sie sich eben nicht an Datenschutz und Datensicherheit halten müssen, dass sie machen können, was sie wollen. Sie können einfach alles ganz shishi und schick machen. Und das ist der Riesennachteil bei DiGAs. Also all das, was wir tun, unterliegt natürlich einer Vielzahl an Beschränkungen, weil man immer diesen medizinischen Nutzen nachweisen muss und weil man gucken muss, dass die Daten in Deutschland gehostet werden, dass alle Programmierungstools, alle kleinen Schnittstellen, alles, was man an kleinen Programmen einbauen könnte, damit es auch noch netter ist und noch funktionaler ist. Das ist oft verboten, weil eben da diese entsprechenden Programme zum Beispiel nicht von europäischen oder deutschen Anbietern kommen, sondern von den chinesischen oder den amerikanischen. Und dann dürfen wir die zum Beispiel nicht verwenden. Also ganz konkretes Beispiel, Zähler. Wenn man die mit Variables koppeln will, na, dann braucht man eine entsprechende Schnittstelle. Da dürfen keine Daten nach China und nach Amerika abfließen. Und das ist alles im Sinne der Patientin, macht es aber viel komplizierter und komplexer. Und das ist der Nachteil. Also man darf auch nicht einfach irgendwas verbessern und entwickeln, sondern alle Änderungen müssen dem BfArM angezeigt werden. Also das ist schon dadurch etwas anspruchsvoller, vielleicht auch ein Tacken schwerfälliger, am Ende aber natürlich im Sinne der Patienten.
Verstehe. Sie sagten gerade, das habe ich aber nicht ganz gehört, an dem Beispiel Zähler.
Schrittzähler. Also wenn Sie, also der Schrittzähler im Smartphone zählt ja die Schritte, aber einige Patientinnen wollen das Smartphone vielleicht gar nicht mitnehmen, wenn sie spazieren gehen, walken gehen, was auch immer. Ja. Und wenn Sie dann so ein Variable koppeln wollen, also eine Smartwatch, es gibt ja verschiedene Armbänder, die auch mitzählen, dann müssen Sie ja eine Schnittstelle integrieren. Und allein an solchen kleinen Dingen scheitert es manchmal. Oder was heißt scheitert es manchmal? Macht es das kompliziert, weil die AV-Verträge geprüft werden müssen, unser Datenschutzbeauftragter erstmal prüfen muss, ob das zulässig ist und so weiter.
Verstehe. Okay. Gut, es hat Herausforderungen, aber es ist natürlich immer im Sinne der Patientin, wenn es tatsächlich so schwerfällig ist. Ne? Wie stellen Sie sicher, dass sich die Patientin nicht allein auf die App verlässt?
Ach, die Frage stellt sich eigentlich überhaupt nicht, Frau Haug, weil die Patientinnen von uns ja keine medizinischen Ratschläge bekommen. Da würden wir uns überhaupt nicht einmischen wollen und das kann so eine App auch nicht leisten. Wir ersetzen also gar nichts. Wir sind eher komplementär zu sehen, wenn man so will. Und auch die Inhalte sind ja eher komplementär. Und nicht das, was die Ärzte in der Regel besprechen oder was auch ärztliche Entscheidungen angeht. Bei uns erfährt die Patientin, und zwar das absolut auf hohem wissenschaftlichen Niveau recherchiert, ob Milch zulässig ist, ne? Ob sie Milch trinken darf. Also es klingt so banal, aber das fragt sie jede Patientin in der Sprechstunde, weil sie irgendwo gelesen hat, Kuhmilch wäre nicht gut bei Brustkrebs. Und genau solche Sachen muss man ja dann einfach vernünftig auch begründen und einordnen. Und das hat dann eben der Professor Smollich getan als Ernährungswissenschaftler und das entsprechend zusammengefasst. Und da möchte ich mal ohne irgendwie abfällig über Kollegen zu reden, wissen, wer das wirklich auf dem Niveau von uns Ärzten beantworten könnte. Also sprich, es sind einfach andere Dinge, die wir den Patientinnen dadurch mitgeben und ja, wo wir ihnen Sicherheit vermitteln, eben in den normalen Bereichen des Lebens. Das ersetzt auf gar keinen Fall einen Arztbesuch. Ist also vielleicht insofern, als dass wir die Unsicherheit der Patientin reduzieren und es den Patientinnen besser geht. Also wir haben ja in unserer Studie zeigen können, dass die Patientinnen psychisch weniger belastet sind, wenn sie die App genutzt haben im Vergleich zur Kontrollgruppe, die keine App hatte, dass sie weniger Fatigue, also chronische Müdigkeit hatten, dass sie sich mehr bewegt haben, trotz Chemotherapie. Wir konnten jetzt auch zeigen, dass der BMI, also der Body Mass Index, das Gewicht runtergeht, trotz Antihormontherapie. Also wir können eine Menge Dinge bewirken. Und ich glaube auch, dass die Patientinnen dann wirklich weniger überflüssige Arztbesuche, Arzthopping, um den dritten Arzt nach Milch zu fragen oder den dritten Arzt nach den Vitaminen oder was auch immer zu fragen. Solche Dinge werden wir sicherlich vermeiden. Aber das, was ärztlich besprochen werden muss und was streng medizinisch ist, da an die Inhalte gehen wir gar nicht dran.
Ja, cool. Sie haben ja jetzt im November den Pink-Kongress mit einer Wahnsinnsfülle an Experten und Expertinnen, die Sie eingeladen haben. Inwiefern arbeitet Pink mit der Forschung tatsächlich zusammen und wie ist gewährleistet, dass die Nutzerinnen von Pink von den neuesten Behandlungsmethoden erfahren? Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja so, dass es eigentlich weniger um Behandlungsmethoden geht, sondern eigentlich um alles andere drumherum.
Ja, im Rahmen der App. Also die App, der Pink Coach Ansatz ist eher Bewegung, Ernährung. Und da ist natürlich auch eine Menge Forschung im Hintergrund. Und die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und angepasst. Wenn eine neue Publikation kommt, wird die entsprechend von den Sportwissenschaftlern, Ernährungswissenschaftlern etc. eingepflegt. Beim Pink Kongress haben wir ja auch viele andere Themen, die wir auch im Rahmen der Webinare und auf der Website adressieren. Das sind zum Teil ganz streng medizinische Themen, wie wir sie auch in der Klinik besprechen würden oder in der Praxis. Und da suchen wir uns die Schwerpunkte, wo wir sagen würden, das ist jetzt gerade relevant und aktuell, das sollten Patientinnen wissen, auch wenn sie vielleicht in kleineren Brustzentren in Behandlung sind. Und da suche ich mir dann immer Kollegen, die ich gut kenne, mit denen ich das dann einfach in Form eines Webinars etc. aufarbeite und dann verschriftlichen wir das hinterher, sodass es auch auf der Website zum Beispiel zu finden ist. Und im Rahmen des Kongresses ist es dann eben ein bunter Blumenstrauß zu allen Themen und da kann sich jeder über diesen langen Nachmittag raussuchen, was ihn interessiert.
Ja, toll. Wahnsinn.
Und was Forschung angeht, also wir machen unsere eigene Forschung natürlich. Also wir müssen alle Produkte ja sowieso im Rahmen von Studien erforschen. Und wir gucken natürlich, dass wir alles, was relevant ist, auch wirklich den Patientinnen mitteilen, als kurze Meldungen auf der Website, über den Newsletter etc. Und wenn Kollegen eine tolle Studie anbieten und Patienten suchen, dann adressieren wir das im Rahmen von Posts oder eben auch über den Newsletter. Wir haben im Moment, glaube ich, auch auf der Website für die Uniklinik Köln einen entsprechenden Studienaufruf, es wenden sich einfach viele an uns, weil wir fast alle Brustkrebspatientinnen auf unserer Seite auch haben.
Dann erübrigt sich meine nächste Frage. Sie schreiben nämlich, dass Sie sich komplett von der Pharmaindustrie unabhängig finanzieren, alleine durch die Erlöse der App. Ich hatte mich gefragt, ob das funktioniert, aber wenn Sie quasi alle Brustkrebspatientinnen schon allein auf Ihrer Website haben und dann sicherlich auch sehr, sehr viele Nutzerinnen von der App, sind Sie wahrscheinlich da sehr erfolgreich und es klappt.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns entspannt zurücklegen könnten. Nee. Wer kann das schon? Ja. Und man muss ja sagen, also in diesem Digital Health Bereich ist ja im Moment eine Menge Bewegung und es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, das, was man dafür bekommt im Quartal, ist luxuriös, auch wenn es sich so liest, aber der Aufwand dahinter ist so beträchtlich, dass man schon sehr, sehr, sehr viele Nutzer braucht, damit es profitabel ist. Aber das haben wir erreicht. Und damit aber eben Weiterentwicklung möglich ist, da ist noch Luft nach oben und wir wollen natürlich noch viel mehr Nutzerinnen haben und noch viel mehr Produkte anbieten. Aber wir haben tatsächlich so ein, auch nennen sie es Social Entrepreneurship oder wie auch immer, wir haben tatsächlich den Ansatz, dass wir eine Menge Angebote pro bono anbieten, also eigentlich ja alles andere, außer der DIGA und auch wirklich eben genau unabhängig von jeglichem Geldgeber sind.
Toll. Sie haben ja schon Ihre Studie angesprochen, die erste Pilotstudie, aus der Sie die Ergebnisse haben, dass sich die Patientinnen weniger psychisch belastet fühlen, das Fatigue-Symptom, also das Gefühl der Erschöpfung, sich deutlich reduziert, die Menschen sich mehr bewegen, das Body-Mass-Index sich reduziert. Können Sie sich vorstellen, dass zumindest Ihr digitaler Coach auch für Menschen mit anderen Krebserkrankungen oder auch mit chronischen Erkrankungen hilfreich wäre und gehen da auch Ihre Bestrebung hin?
Unbedingt. Unbedingt, das müssen ja die nächsten Schritte sein. Ne? Also man muss ja sagen, das kann man auf viele Erkrankungen übertragen, sowohl auf andere Krebserkrankungen als auch auf andere chronische Erkrankungen, auch von dieser Zielesystematik her. Und ja, dazu machen wir uns Gedanken.
Ah, toll. Ja, damit haben Sie schon ein wunderschönes Schlusswort gesprochen. Wir, das Team von der Christoph-Lofert-Stiftung, wünschen Ihnen dafür weiter viel Erfolg. Drücken die Daumen. Ich freue mich, wenn wir uns sehen bei der Preisverleihung am 19.09.
Ich werde da sein.
Sehr schön. Ja, und ansonsten drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie zu Woman of the Year gewotet werden.
Ah, das ist, sind so die Spielchen des Alltags, ne? Aber die für die Medien ja, sehr hilfreich sind.
Für die Medien ist das immer ganz wunderbar. Ja, vielen Dank, Frau Haug.
Vielen Dank, Frau Haug, dass ich hier sein durfte. Bis dann.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Informationen zum Lofert-Preis finden Sie auf der Website christoph-lofert-stiftung.de. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin, ciao.